So, herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Wenn ihr euch erinnert, gibt es ja, also betrachten wir uns das Thema Buddhismus oder Achtsamkeit und Gesellschaft unter drei unterschiedlichen Perspektiven oder Ebenen, und zwar nach Foucault. Die erste Ebene ist immer so ein bisschen textkritisch, sich auch die Begriffe genauer anzuschauen. Das heißt, was ist eigentlich mit so einem Begriff gemeint, beziehungsweise welche unterschiedlichsten Bedeutungsebenen gibt es des Begriffes und wo kommt er her und wie können wir den interpretieren und wie wurde er von anderen aus mit unterschiedlichen Interessenslagen interpretiert. Die zweite Ebene ist so dieser Zusammenhang zwischen Gesellschaft, Machtstrukturen, Wirtschaft und Achtsamkeit bzw. Buddhismus. Und die dritte Ebene ist Sorge um das Selbst. Also welche Relevanz hat das für uns selbst? Und was können wir da für unsere eigene Praxis draus profitieren? Und ich würde gerne mit einem schönen Zitat, was mir jetzt wieder unter die Finger gekommen ist, den heutigen Abend beginnen, und zwar aus dem Pali-Kanon. Und ich finde, das ist die beste Zusammenfassung, zumindest um den ganzen Achtsamkeitsansatz oder Buddhismus auf den Punkt zu bekommen. Deswegen lese ich es gerne vor. Also gleich wie das Weltmeer von einem einzigen Geschmack durchdrungen ist, dem Geschmack des Salzes, ebenso auch ist diese Lehre und Übung von einem einzigen Geschmack durchdrungen, dem Geschmack der Befreiung. Und Befreiung ist die deutsche Übersetzung des Pali-Begriffs Vimutti. Und Vimutti hat zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist Befreiung von emotionalen Trübungen. Das ist also das Umgang mit unseren Gefühlen eigentlich. Also mit Gier, mit Hass, mit Aggression. Also wenn wir im Alltag einengen, dieses Thema. Und die Techniken, die wir dafür üben, sind Techniken der Konzentration und der inneren Ruhe herzustellen. Also der Pali-Griff Shamatha, ja, Samadhi. Und der zweite Aspekt der Befreiung ist die Befreiung von kognitiven Einengungen, also von Konzepten über Welt. Das heißt, wie wir sozusagen Welt kreieren und dann glauben wir, die Welt ist wirklich so, aber eigentlich ist es nur unser Begriff von Welt, unser Konzept von Welt. Also sozusagen, das ist die zweite Befreiungsebene. Und beide Ebenen der Befreiung sind in diesem Begriff Vimutti oder aufgehoben, kann man sagen. Das ist das Interessante an diesem Begriff. Und es gibt jetzt noch ein, also ich bin ja, glaube ich, Meister der Ablenkung sozusagen, also ich finde immer noch irgendwelche anderen Wege oder Meister der Umwege vielleicht. Es gibt jetzt einen Text aus dem 5. Jahrhundert nach Christus, also Pi mal Daumen 800 Jahre nach dem historischen Buddha. Das ist das Visuddhimagga. Das ist so ein, in der deutschen Übersetzung, so ein dicker Wälzer mit 800 Seiten. Von einem indischen Mönch verfasst, Buddhaghosa, im 5. Jahrhundert, in Sri Lanka. Und zwar, der ist von Indien nach Sri Lanka gereist, um dort die alten singhalesischen Kommentare zum Pali-Kanon zu studieren, die heute nicht mehr vorhanden sind. Und er hat sozusagen einmal eigene Kommentare zu den Pali-Texten geschrieben, als auch die erste zusammenhängende Zusammenfassung über Buddhismus überhaupt. Das war sozusagen ja, die erste Zusammenfassung. So hat man das so lange geglaubt, bis man darauf gekommen ist, dass der sich auch wieder auf einen Text bezogen hat. Und zwar einen Text, da weiß man jetzt nicht ganz genau, wie alt er wirklich ist. Aber er soll von einem buddhistischen Mönch aus dem 1. Jahrhundert nach Christus zusammengestellt worden sein. Und dieser Text ist auch, hat auch so einen dicken Umfang von 500, 600 Seiten und war die Vorlage für das Visuddhimagga, beziehungsweise für den Text von Buddhaghosa. Und dieser Text heißt Vimuttimagga, der Weg der Befreiung. Und das ist eigentlich der Titel für diesen ganzen Ansatz. So hat er sein Buch genannt. Also das finde ich sehr spannend, weil, wenn ihr euch erinnert, ich habe ja angefangen, beim ersten Termin, diesen bisschen den Begriff Buddhismus anzuschauen. Wo kommt der eigentlich her? Ja, dass das eigentlich eine Zuweisung von christlichen Missionaren waren, die da lauter Götzendiener gesehen haben. Und diese Götzendiener haben also diese Götze den Buddha angebetet. So haben die das wahrgenommen, aus christlicher, missionarischer Sichtweise. Und deswegen haben sie diese Religion oder was auch immer das war, Buddhismus genannt, weil sie dachten, das fokussiert auf den Buddha. Aber aus der Perspektiven der Betroffenen geht es gar nicht um den historischen Buddha, sondern es geht vielmehr, dass das ein Weg der Befreiung ist. Vimutti. Deswegen finde ich das sehr spannend. Und ja. So, und wir schauen uns jetzt wieder ein bisschen diesen Weg an. Und auch hier unter dem Aspekt, also was will uns das heute aus unserer Perspektive sagen? Ja, was ist das sozusagen, was nützt uns das für unsere eigene Praxis? Und wir beginnen wieder, kurze Zusammenfassung. Das heißt, wir beginnen bei den Jägern und Sammlern, dass die angefangen haben, über die Entwicklung der Sprache Geschichten zu erfinden, die den Zusammenhalt in der Gruppe stärken. Und zwar Geschichten, die Welt erklären. Also, wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was ist mein Platz hier auf der Welt? Wie funktioniert das mit irgendwelchen Erscheinungen und so? Und unser Thema ist so ein bisschen diese Geschichten immer in Zusammenhang mit der jeweiligen Wirtschaftsstruktur, also hier sind es die Jäger und Sammler, und der jeweiligen Gesellschaft zu sehen, wie ist da die gegenseitige Beeinflussung. Was hat die Gesellschaftsstruktur, das Wirtschaftssystem mit den Geschichten zu tun, die die Menschen über Welt erfinden? Und das war so das Thema ethische Religionen, oder Harari nennt es Animismus. Und diese Geschichten funktionieren immer nur, wenn den Menschen gesagt wird, das ist nicht eine Geschichte, eine frei erfundene Geschichte, sondern das ist die Wahrheit. Anders funktionieren diese Geschichten nicht. Ja? Und das ist ein wichtiger Aspekt. Und es gab jetzt in der Geschichte, also in der historischen Geschichte, gab es immer wieder Menschen, die diesen Anspruch der Wahrheit in Frage gestellt haben. Und die gesagt haben, das sind aber eigentlich nur Geschichten. Und einer der frühesten, eigentlich noch vor dem Buddha, war ein griechischer Philosoph, Xenophanes hieß der. Und der hat gesagt, wenn Pferde Götter hätten, würden die Götter aussehen wie Pferde. Und damit hat er so ein bisschen diesen projektiven Mechanismus beschrieben. Und das finde ich ein sehr nettes Zitat, und das kommt aus dem 6. Jahrhundert vor Christus, hat er gelebt. Also sehr weit. Und das ist so ein bisschen unser Thema, dass wir natürlich auch alle unsere Geschichten haben, und zwar nicht nur über Welt, sondern auch über uns selbst. Und diese Geschichten sind für uns so real, dass wir glauben, es ist wirklich die Wahrheit. Aber eigentlich ist es nur eine konstruierte Geschichte über uns selbst und über die Welt. Und die tägliche Übung ist, auf der einen Seite unsere eigenen Geschichten wahrzunehmen, was wir so uns erzählen über uns selbst, und im nächsten Schritt zu realisieren, es ist nur eine Geschichte, die für den Alltag hilfreich ist, okay, aber die uns nicht einengen muss. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt dabei, ja, dass wir natürlich Geschichten über uns selbst haben. Also wir haben so eine Geschichte, wer wir sind, wie wir geworden sind, was wir sind. Ja, so manche sagen dann biografisch. Ja, böse Eltern und deswegen bin ich so und so. Böse Schule und deswegen bin ich so und so. Böse Lehrer, böser Kindergarten und deswegen bin ich so und so. Also wir versuchen so Sinnzusammenhänge herzustellen, um das, was wir gerade erfahren, irgendwie in einen Rahmen zu setzen. Und offensichtlich, wenn wir diesen Rahmen haben, können wir da besser mit umgehen, mit dem, was wir im Moment erleben. Aber aus der Vielfalt dessen, was wir erlebt haben, ist das ja nur wieder auch ein kleiner Ausschnitt, wie wir das im Moment konstruiert oder konstruiert haben. Ja, aber es ist der Ausschnitt, in dem wir uns ganz wohl fühlen, aber manchmal kann dieser Ausschnitt auch sehr einengend wirken. Und da muss uns wieder bewusst werden, das ist nur eine Geschichte. Und das ist unsere Übungspraxis. Also Meditation, es hat auf der einen Seite diesen Aspekt von innere Ruhe herzustellen. Okay, Shamatha. Aber auf der anderen Seite hat es auch den Aspekt, sozusagen die Phänomene, die auftauchen, in ihrer Vergänglichkeit zu sehen. Also in ihrer Veränderung zu sehen. Und Phänomene sind Gedanken oder Konstrukte aus Gedanken, also Konzepte über uns selbst oder Welt. Auch das ist sozusagen nur ein sich verändernder Prozess. Und das nennt sich Vipassana. Klar sehen, was ist. Und wenn wir unsere eigenen Konzepte und Gedanken beobachten oder untersuchen, dann werden wir feststellen, die verändern sich auch. Die sind sozusagen auch nicht in Marmor gemeißelt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil da können wir uns, also wieder auf diesen Begriff Vimutti zurückkommen, von kognitiven Einengungen befreien. Ja, wo wir sozusagen starr an irgendeiner Meinung hängen, wo wir starr an unserem Selbstbild hängen. Und da auch wieder lockerer damit umgehen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und es gibt jetzt noch, der Vollständigkeit halber, habe ich noch den Feuerbach dazu genommen. Das war ein Philosoph des 19. Jahrhunderts. Ja, der hat also von 1804 bis 1872 gelebt. Und der hat diese Projektionstheorie, die eigentlich Zenopanes schon vor 1500 Jahren formuliert hat, hat er wieder aufgewärmt. Aber das ist das, wo viele Philosophen des 19. Jahrhunderts sich wieder darauf bezogen haben. Und er hat gesagt, nicht Gott erschuf den Menschen, sondern der Mensch erschuf Gott. Und damit meint er eigentlich genau diesen Prozess. Also ist eigentlich nicht wirklich was Neues, aber im 19. Jahrhundert war das wieder was Neues. Gleiche Idee, die darunter liegt. So, und dann sind wir ja schon einen Schritt weiter gegangen. Bäuerliche Gesellschaften, also landwirtschaftliche Revolution. Wir haben festgestellt, dass es dann, also hier war das eingebettet in eine Welt von Kräften, von Geistern, die alle mehr oder weniger in Verbundenheit gelebt haben und der Mensch war Teil davon. In der bäuerlichen Gesellschaft hat die Struktur, wie Welt projiziert wurde, sich ein wenig geändert. Das heißt, aus diesen Geistern sind dann variable Götter geworden. Polytheismus. Und das Interessante ist, dass diese Götter dem kosmischen Weltgesetz auch unterlegen sind. Unterlegen sind, sagt man das? Unterlegen haben, also eingebettet waren. Und im indischen Kontext, was ja unser Kontext hier ein bisschen jetzt ist, gibt es dieses Rad der Wiedergeburten. Und das meint nichts anderes, dass die Götter in einem dieser sechs Bereiche sind. Ja, wie die Tiere, wie die Menschen. Nichts besser, nichts schlechter, haben einfach, und das ist die Idee bei diesem Kreislauf des Werdens, dass sie aufgrund ihrer ethischen Handlungen in dem und dem jeweiligen Bereich wiedergeboren werden. Das ist die Logik dahinter. Das heißt, diese Götter sind sozusagen genau diesem Prozess auch unterworfen. Das ist interessant, weil wir ja aus einer Kultur kommen, wo sozusagen es einen Schöpfergott gibt, der sozusagen das Gesamte kontrolliert. Und bei dem Polytheismus oder polytheistischen Religionen war das so nicht der Fall. Sondern da waren die Götter sehr menschlich, hatten auch ihre Schwächen, ihre Konflikte, ihre Konkurrenzen und waren diesem großen Kreislauf unterworfen. Und dieser große Kreislauf oder Weltgesetz, die Griechen nannten das Kosmos, das Geordnete. In Indien nannte man diesen Prozess Dharma oder auf Pali Dhamma. Das ist nichts anderes als, also wörtlich, das Tragende. Das meint das, was diesen gesamten Prozess trägt und funktioniert. Oder man kann es auch das Weltgesetz übersetzen. Und das ist das, worauf sich der Buddha bezogen hat. Der hat also nicht gesagt, ich habe die super Idee. Nein, er hat gesagt, ich habe einfach nur die Funktionsweise, wie das Leben funktioniert, entdeckt. Und das ist der Dharma. Und den gab es aber vor ihm schon auch. Das ist sozusagen keine Erfindung von ihm. Das ist die Hauptorientierung eigentlich. Und das heißt, man könnte sagen, Leid entsteht, wenn ich entgegen dieser Spielregeln des Dharma handle. Und Freude und Wohlwollen entsteht, wenn ich entsprechend der Spielregeln des Dharma handle. Das ist die ganze Logik dabei. Ja, und wir sind durch unsere Egozentrik, durch unsere kognitive und emotionale Einengung, handeln wir blöderweise oft entgegen des Dharma. Und eines der Hauptmechanismen des Dharma ist die Veränderung. Das heißt, wir wollen das nicht so richtig wahrhaben, dass sich die Dinge verändern, sondern wir wollen sie festhalten. Und durch das Festhalten oder durch den Versuch, etwas festzuhalten, was sich aber permanent verändert und sich nicht festhalten lässt, entsteht das Leid. Das ist die Grundidee. Deswegen ist die Lösung davon sozusagen die Ayakema hat gesagt, das Loslassen, das ist sozusagen der Gegenbegriff von Festhalten. Aber Loslassen hat im deutschen Bedeutungsrahmen hat es so ein bisschen was von Wegschmeißen. Das ist aber eigentlich nicht gemeint, sondern gemeint ist, und das finde ich einen besseren Begriff, den hat die Melissa Blecker, also eine Zen-Lehrerin aus Amerika, benutzt, das Sein lassen. Also mit den Dingen sein zu können, ohne an ihn anzuklammern, aber sehr wohl mit ihnen umgehen, und zwar locker, freundlich, gelassen. Das ist sozusagen die Haltung, um mit Veränderungen umzugehen. Das heißt, wenn schöne Dinge passieren, sie genießen, aber nicht festhalten. Wenn grausliche Sachen passieren, okay, das Leid wahrnehmen, aber auch nicht am Leid festklammern, die ganze Zeit herumjammern. Ja, es gibt ja manche Leute, denen ihr Hauptlebensinhalt besteht im Jammern. Das heißt, die replizieren immer wieder diesen Zustand. Und das ist auch Festhalten, und zwar im Negativen. Also wirklich diese Offenheit trainieren, mit dem, was passiert, locker und freundlich umzugehen, ohne zu verengen. Das ist unsere Praxis. So, dann hatten wir Von den wirtschaftlichen Verhältnissen hatten wir also zur Zeit des Buddha Königreiche und Adelsrepubliken. Das hatten wir auch schon. Ich glaube, die Samana-Bewegung hatten wir auch. Also das, ich gebe es einfach mal der Vollständigkeit halber nur. Und dann kamen ja so ein bisschen Jahresdaten, wann hat der Buddha gelebt. Da gibt es unterschiedliche Daten. Die aktuellste Variante ist wahrscheinlich die 448 bis 368, so damit man sich ein bisschen orientieren kann. Zeitlich, vor unserer Zeitrechnung. Wir hatten das, also was war das Spezifische an seinem Ansatz? Einmal, dass jeder da in dieser Bewegung mitmachen konnte, keine Kasten, keine Hierarchie innerhalb des Ordens, das ist ganz wesentlich. Dann Entscheidungen wurden im Konsensprinzip gefällt. Und zwar innerhalb der Mönchsgruppen. Und die Mönchsgruppen haben sich, an sich waren das ja Wandermönche oder Asketen oder wie immer man sie nennt, Bhikkhus. Und die haben sich immer in der Regenzeit getroffen. Und zwar in kleinen Versammlungsorten, Vihara auf Pali. Die sind meistens von reichen Stiftern gestiftet worden. Das war irgendein Grundstück, wo man dann vielleicht irgendeine Hütte drauf gebaut hat oder so. Und dort haben sie dann diese 2 oder 3 Monate gemeinsam verbracht während der Regenzeit. Und dort war dieser Umgang miteinander, also ich sag mal, in einer flachen Hierarchie, beziehungsweise wenn irgendwelche Dinge zu entscheiden waren, war das Entscheidungsprinzip der Konsens. Und das war die Frage von letztem Mal. Welche 10 ans Dasein kettenden Fesseln gibt es? Ich habe es jetzt mal aufgeschrieben. Also der Persönlichkeitsglaube, das ist eines der wesentlichen, Zweifelsucht, finde ich auch interessant. Und zwar, das bezieht sich auf diese Zusammenhänge, dass ich mir vorstelle, eigentlich ist Leben ganz anders. Und ich kann Dinge wirklich besitzen und auf ewig festhalten und so. Dann Hängen an Regeln und Riten, das hatten wir das letzte Mal schon. Dann Gier, kennen wir auch. Dann Hass, kennen wir auch. Dann gibt es, das ist auch interessant, Gier nach Feinkörperlichkeit. Das bezieht sich auf Meditationszustände. Also, dass es ein Hindernis für den eigenen Fortschritt sein kann, wenn man, und das Phänomen gibt es bei Leuten, die auf viele Retreats fahren, und die einfach diese Konzentrationszustände sehr stark kennengelernt haben und an diesen konzentrationsinneren Ruhezuständen oder Zuständen von extremer Freude anhängen. Das kann sozusagen zum Hindernis werden. Dann Begehren nach unkörperlichen Zuständen, das sind sozusagen noch tiefere Meditationszustände. Ja, also wo sozusagen die eigene Körperwahrnehmung aufhört und wo man sich also eins mit allem fühlt, ohne körperliche Wahrnehmung noch zu haben. Das ist nichts anderes als ein Konzentrationszustand eigentlich. Aber da kann man ziemlich anhaften. Dann innere Unruhe, Aufgeregtheit ist die Nummer 9 und die Nummer 10 ist Unwissenheit, also Verwirrung. Das sind also die 10 ans Dasein kettenden Fesseln. Das bezieht sich an sich hier. Also Dasein ist dieser Kreislauf des Leidens damit gemeint. Und im Pali-Kanon finden wir da ganz unterschiedliche Listen von Zuständen, die uns hindern, innerlich frei zu sein. So, und jetzt wollte ich heute eigentlich, aber da haben wir jetzt nicht mehr ganz so viel Zeit, aber ein bisschen noch, ein Konzept vorstellen, was die Beziehung vom Buddha und des Sangha zum jeweiligen herrschenden Gesellschaftssystem definierte, beziehungsweise was wir im Pali-Kanon finden. Und es nennt sich Chakravartin. Und das ist so dieser himmlische König oder perfekte König. Und wir finden im Pali-Kanon finden wir einige Texte dazu. Wir finden 2 Lehrreden und dann also verstreute Texte. Und die eine Lehrrede ist sehr interessant, weil die beschreibt diesen perfekten Herrscher, der sich um seine, für seine Untertanen einsetzt und schaut, dass es den Untertanen gut geht. Das ist seine Aufgabe. Und das wird so die Idee eines goldenen Zeitalters beschrieben, wo die Leute extrem alt wurden, weil es ihnen gut ging und weil der Herrscher dafür gesorgt hat, dass es den Leuten gut geht. Das war ja seine Aufgabe. Und dann gab es einen Nachfolger, einen Sohn des Herrschers, der hat nicht mehr so gut darauf geachtet, dass es den Leuten gut geht. Und was ist passiert? Es ist passiert, dass Armut entstanden ist. Und aus der Armut, also weil der Herrscher einfach nicht dafür gesorgt hat, dass die Leute genug zu essen hatten. Und aus der Armut ist es passiert, dass Leute dann angefangen haben, andere Menschen auszurauben. Und dann gab es einen Fall und der ist dann zu dem Herrscher gekommen und dann hat der Herrscher sich überlegt, na gut, wenn der jetzt so wenig hat, dass er andere Leute ausrauben muss, dann gebe ich dem doch einfach was. Dann muss er nichts mehr ausrauben. Also es wäre so ein Modell Sozialstaat. Also vor 2500 Jahren keine schlechte Idee. Ja, hat er gemacht. Und dann hat sich das rumgesprochen. Und dann haben die Leute, sind die sozusagen auf den Trichter gekommen, wenn ich jetzt jemanden anderen ausraube, dann kriege ich noch was dazu. Das ist ja eigentlich super. Ja? Und das haben die dann gemacht. Und dann hat der Herrscher wieder vor diesem Problem gestanden. Naja, das ist jetzt aber nicht wirklich so die Oberlösung. Ich muss ein Exempel statuieren. Und da hat einer von denjenigen, die gedacht haben, sie kriegen jetzt noch was dazu, den hat er köpfen lassen. Als Beispiel, dass es nicht die Lösung ist. Und damit ist die Todesstrafe entstanden. Und weil aber die Menschen sich nicht an die Regeln gehalten haben, sind immer mehr Menschen umgebracht worden. Und damit ist diese Negativspirale immer weitergegangen, bis sozusagen die Lebensdauer der Menschen immer kürzer wurde. Und das ist so dieser Zyklus vom goldenen Zeitalter in unsere Zeit. Und dann gibt es aber Menschen, die sich sozusagen wieder an das Dharma gehalten haben, an die Grundregeln und versucht haben, ein gutes Leben zu kreieren. Und dann sind die Menschen wieder älter geworden. So. Und das Interessante ist, dass das alles an dieser Funktion des Königs hängt. Das war so das Modell, was dahinter steckte. Und es gibt jetzt eine Textstelle, die ich auch vorlesen möchte. Ich hoffe, ich habe sie dabei. Das ist jetzt die Frage. Wo die Funktion des Königs beschrieben wird und auch die des Buddha. Okay. Schauen wir mal, wo wir das haben. Genau, der Gesetzeskönig. Also, und da schreibt, und da wird der Vergleich zum Erwachten, also zum Buddha und zu diesem, also die Beziehung zwischen den beiden sozusagen hergestellt. Ja? Also in welcher Beziehung ist der Buddha und dieser Weltenherrscher? Da um Mönche stützt sich der Weltenherrscher, der gerechte Gesetzeskönig, und Gesetz meint Dhamma. Ja? Eben auf das Gesetz, also auf das Dhamma. Das Dhamma ehrt er, das Dhamma hält er wert, dem Dhamma huldigt er, und das Dhamma zum Banner, das Dhamma zur Flagge, das Dhamma zum Führer habend, gewährt er gerechten Beistand, Schutz und Schirm seinem Volke. Und dann geht es so weiter. Priestern und Asketen und so. Dieser Weltenherrscher, der gerechte Weltenherrscher, er lenkt auf das Dhamma gestützt sein Reich eben mit Hilfe des Dhamma. Und dieses Reich vermag kein menschliches Geschöpf, kein feindliches Geschöpf zu stürzen. Und jetzt haben wir da mehrere Komponenten. Sprich, die Weltherrschaft oder die Herrschaft des Königs stützt sich auf das Dhamma. Er sorgt sich um seine Untergebenen und auch um die Mönche. Und da er sich drum sorgt, hat das wieder positive Rückkopplung auf sein Königreich. Das heißt, das ist gegen Schutz, also ist geschützt vor Feinden. So. Und jetzt kommt der zweite Teil dieses Textes aus dem Pali-Kanon, bezieht jetzt sich genau auf das Gleiche, das Erwachten. Der macht nämlich genau das Gleiche. Und das ist der Bezug. Das heißt, beide, also der Weltenherrscher als auch der Buddha, beziehen sich auf das Dhamma. Das ist die Ideal, also das Ideal, wo dann alle späteren buddhistischen Könige und Herrscher sich darauf bezogen haben. Ja, das heißt, jetzt die nächsten Jahrhunderte, eigentlich die nächsten 1500 Jahre, könnte man fast sagen, also bis zur Einführung des Kapitalismus, hat sich ja in der ökonomischen Struktur nichts geändert. Das heißt, es waren alles ländliche Feudalgesellschaften, Könige waren überall an der Spitze, und in buddhistischen Ländern haben die sich alle sozusagen auf diese Idee mehr oder weniger gestützt. Das heißt, sie haben, ihre Aufgabe bestand unter anderem darin, sich für das Wohl des eigenen Volkes einzusetzen. Und ein guter Herrscher war derjenige, der das auch umgesetzt hat. Das ist sozusagen die Idee, die wir im Pali-Kanon finden.